SWR 2 Leben.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mariam und ich wollte euch mitnehmen auf einen Spaziergang durch die historische Stuttgart Innenstadt.
Eine etwas ungewöhnliche Stadtführung. Mariam ist selbst erst vor 6 Jahren nach Stuttgart gekommen. Gemeinsam mit ihrer Schwester Nas zeigt sie den Besuchern verschiedene Plätze der Innenstadt.
Wir stehen hier vor dem Landtagsgebäude. Hier am neuen gebauten Medienzentrum steht eine Skulptur.
Interessierte Menschen durch die Stadt führen zu dürfen, macht den Schwestern sichtlich Freude. Sie tun es im Rahmen des Projekts Stuttgart Habibi, ins Leben gerufen vom Verein Kubus in Kooperation mit Lockstoff, Theater im öffentlichen Raum und dem Stadtpalais. Die Idee dahinter?
Stuttgart Habibi ist ein Projekt, in dem junge geflüchtete Menschen durch ihre neue Heimatstadt führen und den interessierten Besuchern Geschichten erzählen, bekannte Geschichten oder auch sehr unbekannte Geschichten über Stuttgart.
Schauspielerin Katrin Hildebrand, Gründungs- und Leitungsmitglied von Lockstoff.
Eigentlich ist es gedacht, dass wir für Flüchtlinge Stadtführungen machen, dass die das wissen, was alles in Stuttgart ist. Aber wir hatten halt voll viele Deutsche gehabt.
Die Führungen im Sommer 2021 waren im Nu ausgebucht und ein voller Erfolg.
Am Ende war sehr zufrieden und sagt uns, wir sehen jetzt Stuttgart ganz an anderen Augen. Wir leben in Stuttgart, aber wir wussten das nicht, wie heißt diese Straße und warum.
Mariam und Nas sind ein bisschen überrascht, dass ihre Führung so gut angenommen wird. Sprachliche Schwierigkeiten machen sie mit Charme und Enthusiasmus wett. Dass die beiden Fremdenführerinnen ein schweres Schicksal zu meistern haben, ahnt keiner der Teilnehmenden. In Kabul geboren, leben sie dort bis zum Jahr 2012. Der Vater ist ursprünglich Lehrer, die Mutter Hausfrau. 4 Kinder. Nas, die älteste, geboren 1989. 5 Jahre später Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Und schließlich Mariam, die jüngste Tochter, geboren 1999. Schon in der ersten Phase der Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 werden Mädchen von der Schulbildung ausgeschlossen. Frauen leben quasi im Hausarrest. So ist es für Nas erstmal nicht möglich, eine Schule zu besuchen.
In Afghanistan, die Frauen leben wie ein Gefängnis. Kann nicht alleine entscheiden, kann nicht alleine leben, weil es immer abhängig.
Der Vater hat eine andere Vorstellung vom Leben seiner Töchter. Er glaubt an Bildung. Was offiziell nicht erlaubt ist, wird im Geheimen gemacht.
Mein Vater hatte jeden Abend mit mir zu Hause Rechtschreiben gelernt. Und andere Fache habe ich auch in einem anderen Wohnung zu einer Frau gegangen, aber heimlich. Und wir sagen, wir wollen Koran lesen oder sowas. Aber trotzdem, wir haben ganz andere Fächer gelernt. Dann ist Taliban weggegangen und ich durfte auch zur Schule gehen.
Nach dem Sturz der Taliban 2001 verbessert sich die Situation zwar, dennoch werden Frauen, die ein freieres Leben führen wollen, behindert und bedroht. Auch Nas und ihre Familie sind Drohungen ausgesetzt, lassen sich jedoch davon nicht abschrecken. Das hat schreckliche Folgen. Anfang 2012 wird Nas Opfer eines brutalen Überfalls durch Kämpfer der Taliban. Sie wird vergewaltigt und mit dem Tod bedroht. Ihr Vergehen? Sie hatte gewagt, in einem Friseursalon zu arbeiten. Aus dieser lebensbedrohlichen Situation gibt es nur einen Ausweg. Die verletzte und traumatisierte junge Frau so schnell als möglich außer Landes zu bringen. Innerhalb weniger Tage organisiert der Vater die Flucht. Da Nas nicht in der Lage ist, alleine zu reisen, entscheiden die Eltern, dass die jüngste Tochter Mariam mit auf die Reise geht. In einer Nacht- und Nebelaktion werden die beiden Mädchen Schleppern anvertraut und auf einen Weg geschickt, dessen Ziel sie nicht kennen. Nas ist damals 23 Jahre alt, Mariam erst 13.
Die Entscheidung, dass wir zusammengehen, das war nicht unsere, sondern von unseren Eltern. Mein Vater hat mir die Hände von meiner Schwester gegeben und hat gesagt, passen Sie auf. Beide immer zusammenbleiben, egal was passiert, egal wo ihr seid, immer zusammenbleiben.
Sie verabschieden sich von ihrer Familie in dem Glauben, dass es in wenigen Wochen eine Rückkehr oder ein Wiedersehen an einem sicheren Ort geben wird. Die beiden Mädchen sind von nun an auf sich alleine gestellt und einer Situation ausgeliefert, auf die sie sich nicht vorbereiten konnten. Als sie nach einer dreitägigen Reise am Flughafen Amsterdam-Schiphol europäischen Boden betreten, wissen sie nicht einmal, wo sie sich befinden.
Die Polizei hat zu uns gefragt, wissen Sie, welches Land Sie sind? Ich sage, nein, wir wussten das nicht.
Und im Gegensatz zu den meisten Geflüchteten, die in Europa eintreffen, haben sie auch keine Ahnung, was jetzt die nächsten Schritte sind. Dass sie schon für die erste Befragung getrennt werden, macht ihnen große Angst.
Wir mussten halt Interview machen, aber wir wussten nicht, was das Interview ist. Was bedeutet das? Das war das Problem. Ich konnte ein bisschen halt Englisch reden, aber halt nicht Holländisch. Und wir hatten also Dolmetscher gehabt, dass die uns gesagt haben, das läuft so, aber wir hatten Angst gehabt.
Ich wollte nicht meine Schwester verlieren, weil ich habe schon meine Familie eigentlich verloren. Und habe ich viel geweint und habe gesagt, nein, ich konnte meine Schwester aufpassen. Ich hatte viele Verletzungen in meinem Körper oder so, aber ich wollte das nicht zeigen oder so. Ich habe gesagt, nein, ich bin sehr gut, ich kann meine Schwester aufpassen.
Nach einem Tag sind die Schwestern wieder vereint. Doch als Folge der Trennung behält Nas ihre Leidensgeschichte für sich, anstatt zu erzählen, was man ihr in Kabul angetan hat. Aus Angst, dass man ihre Traumatisierung erkennt und ihr die minderjährige Schwester wieder entzieht. Und aus Scham.
Ich wollte auch gar nicht darüber sprechen. Ich habe Scham darüber.
Diese Umstände führen dazu, dass die holländischen Behörden keinen Fluchtgrund erkennen, den Asylantrag ablehnen und die Rückführung vorbereiten.
Deshalb sind die beiden Frauen von Holland nach Deutschland illegal gereist.
Ich habe gedacht, vielleicht, wenn wir jetzt zu Deutschland gehen, dann vielleicht haben wir eine Chance. Ich habe immer eine offene gehabt.
So kommen sie im Jahr 2014 in Karlsruhe an und werden nach ein paar Wochen in Stuttgart in der Gemeinschaftsunterkunft Tunzhofer Straße untergebracht.
Die jüngere Schwester durfte ja sehr schnell in die Schule, weil sie minderjährig war, in den Aufbaukurs. Da sie ja schon Holländisch konnte, konnte sie sehr schnell so Deutsch sprechen, dass man sich gut verständigen konnte. Die ältere Schwester hatte keinen Deutschkurs, weil als Afghanin da kein Recht dazu hatte und hatte auch keinen Kontakt. Und daher war ihr Spracherwerb sehr, sehr, sehr viel schwerer.
Umso mehr ermutigt sie ihre kleine Schwester, alle Chancen zu nutzen. Denn Mariam bekommt die Gelegenheit, bei einem Theaterprojekt mitzumachen. Revolutionskinder, ein Stück mit und über Jugendliche, das Willi Schneck und Katrin Hildebrand vom Theaterverein Lockstoff initiiert und entwickelt hatten.
Und dann kam Willi Schneck. Der wollte halt, dass wir jungen Menschen Theater spielen. Und ich wollte halt nicht gehen. Und meine Schwester hat gesagt, nein, geh kennenlernen, Menschen Deutsch lernen, in Kontakt bleiben. Besser alles, dass du im Heim mit die anderen Leute, die also viel Probleme machen, dass du Menschen kennst und so.
So wird Mariam zu einem der Revolutionskinder. Sie knüpft bei den Proben neue Kontakte und erfährt, wie es sich anfühlt, auf der Bühne im Rampenlicht zu stehen. Ganz im Gegensatz dazu hat die ältere Schwester Nas nicht einmal die Möglichkeit, einen Sprachkurs zu besuchen.
Ich durfte auch nicht zur Schule gehen, weil ich bin über 18 Jahre alt. Eigentlich habe nicht viel Kontakt mit den anderen Personen, weil in dieser Zeit niemand darf zur Deutschkurs gehen, wenn er keine Aufenthaltstitel hat.
Ihre Einsamkeit und die unverarbeitete Gewalterfahrung werden mehr und mehr zu einer psychischen Belastung für die junge Frau. Als dann nach einigen Monaten vom BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ein Abschiebebescheid nach Holland ausgestellt wird, sieht sie in ihrer Verzweiflung nur einen einzigen Ausweg.
Ich habe viele Medikamente genommen und ich wollte nicht leben, weil ich habe so gedacht, weil ich bin über 18 Jahre alt und meine Schwester ist minderjährig alt. Wenn ich sterbe, dann meine Schwester hat niemand, dann die durfte hier bleiben. Meine Schwester ist zu Hause gekommen und hat mir zu Krankenhaus gebracht und ich bin im Leben gekommen wieder.
Nas versucht mehrmals, sich das Leben zu nehmen. Ihre kleine Schwester kann ihr nicht helfen. Katrin Hildebrand merkt bei der Arbeit, dass etwas nicht stimmt.
Es war bei der Probe, es war eine Schreibwerkstatt und die Jugendlichen sollten schreiben, für was sie kämpfen würden. Und die Mariam saß da und schrieb nichts. Und ich bin dann zu ihr hin und habe gesagt, Mariam, kann ich dir irgendwie helfen? Und die Mariam brach in Tränen aus und wir sind dann rausgegangen. Und da hat sie mir dann über eine Stunde ihre Geschichte, ihre Biografie erzählt.
Willi Schnick und Katrin Hildebrand, die haben gefragt, mit wem ich hier lebe. Und da habe ich gesagt, ja, mit meiner Schwester und so. Und meine Schwester war damals im Krankenhaus. Meine Schwester wollte Suizid machen. Und dann fängt dann an, dass die beide uns angefangen zu helfen.
Irgendwie war das so, dass ich gedacht habe, sofort in dem Moment, ich muss den beiden helfen. Die haben hier niemand,
der ihnen beisteht. Anfangs gibt es noch Verständigungsschwierigkeiten. Willi Schneck.
Also die Jüngere hat immer übersetzt und sie war tatsächlich im wahrsten Sinne die große Schwester, weil die ältere Schwester zu dem Zeitpunkt nicht imstande war, selbstständige Entscheidungen auch zu fällen. Und sie war wirklich die rettende Hand auch für ihre Schwester.
In dieser Zeit, meine kleine Schwester hat eine große Sache getragen. Sie hat mich aufgepasst und auch Katrin und Willi.
Zuallererst versuchen die beiden zu erreichen, dass die Abschiebung ausgesetzt wird.
Durch viele Menschen, die da auch dran geglaubt haben und die da gekämpft haben, haben wir das dann geschafft, dass sie ein vorläufiges Bleiberecht hatten. Also noch keine Anerkennung, aber es war mal klar, dass sie nicht mehr nach Holland abgeschoben werden. Und ab da ist es beiden psychisch auch besser gegangen.
Die Hilfe von Katrin Hildebrand und Willi Schneck beschränkt sich aber nicht auf rechtlichen Beistand.
Wir haben dann in rein praktischen Dingen den beiden geholfen, in dem Sinne, dass wir versucht haben, eine Wohnung für sie zu finden, da die Situation in dem Geflüchtetenheim für zwei junge Frauen alleine auch sehr schwierig war. Wir haben dann über unsere Freunde und Bekannte eine Wohnung gefunden. Sie konnten ausziehen, haben Ruhe bekommen. Die Jüngere ging dann zur Schule, hat ihren Hauptschulabschluss gemacht. Die Ältere hat dann einen Sprachkurs besucht, hat eine Friseurlehre angefangen. Und ich weiß es wirklich nicht mehr genau, aber nach 4 Jahren war dann erst die Verhandlung, 4, 5 Jahre.
Nach dieser langen Zeit der Ungewissheit erhalten Nas und Mariam endlich das dauerhafte Bleiberecht. Ein glücklicher Tag. Eine andere große Sorge bleibt jedoch die ganze Zeit über bestehen, die um die verlorene Familie.
Ich habe es auch vorher gesagt, dass ich niemals gedacht habe, dass ich meine Eltern so lange nicht mehr sehen. Und jetzt ist seit 10 Jahren, dass wir gar keinen Kontakt mehr gehabt mit Eltern.
Die beiden Schwestern hatten den letzten Kontakt zu den Eltern, als sie in Holland gelandet sind. Dort hatten sie noch einmal telefoniert, danach war diese Handynummer nicht mehr erreichbar. Als sie dann in Deutschland waren, haben sie jahrelang über das Deutsche Rote Kreuz gesucht, aber die Eltern waren unauffindbar.
2015 sind viele Flüchtlinge gekommen, habe ich gehofft, vielleicht meine Eltern ist auch da. Aber ist gar nichts. Keine Antwort von Rote Kreuz bekommen.
Ich dachte immer, dass die Eltern umgebracht wurden. Ich glaube, die beiden dachten das auch, aber lebten in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch mal finden.
Mit dem chaotischen Abzug der ausländischen Truppen im Herbst 2021 überschlagen sich in Afghanistan die Ereignisse.
Als den Taliban Kabul, den Hauptstadt, genommen, ich hatte die ganze Zeit also Instagram, TikTok und so Nachrichten gesehen, was in Afghanistan passiert. In 2 Wochen konnte ich halt nicht schlafen, weil jeder weiß, wie Taliban schlimm ist. Die Taliban kann alles machen, was die wollen, alles. Ich war am Instagram, ich wollte das so durchschauen und dann sehe ich meinen Papa auf diesem Video. Und ich konnte halt nicht glauben. Ich konnte nicht glauben, dass ich meinen Papa sehe.
Weil früher meine Eltern auch in Kabel gewohnt, aber nachdem wir in Holland gegangen und meine Eltern mussten auch einen Ort verlassen, weil ihr Leben war in Gefahr. Okay. Meine Eltern waren immer auf dem Fluch. Und danach, wenn die Taliban hat ganzes Land genommen, auch ihre Wohnung hat verlassen und dann mit den anderen Leuten zusammen in einem Park gelebt. Und die YouTuber immer berichtet. Und meine Schwester hat das gesehen und hat mir das Video geschickt.
Als die Taliban dann Kabul einnahmen, haben ja hier alle afghanischen Jugendlichen, die wir kennen, ununterbrochen die News angeschaut. Also die afghanischen YouTuber, die ständig gefilmt haben, die waren zu der Zeit in so einer Parallelwelt. Und die jüngere Schwester rief mich dann aufgelöst an und schrie fast ins Telefon rein, ich habe meinen Vater gesehen auf einem Film, ich habe meinen Vater gesehen. In dem Moment war meine erste Reaktion, das kann nicht der Vater sein. Das ist eine Projektion, die sie jetzt hat. Durch die vielen Bilder, durch dieses ständige Schauen, durch dieses wahrscheinliche Hoffen, vielleicht finde ich sie wieder, war das so in meinen Augen eine Projektion. Und ich habe versucht, sie zu beruhigen. Und ich habe gesagt, ich komme in 3 Stunden zu dir. Dann haben wir uns dort getroffen, die jüngere, die ältere Schwester. Sie haben mir dieses Video gezeigt und sie sagte mir, das ist mein Vater. Man sieht diesen Vater 2 Sekunden auf diesem Film und ich sagte, ist das denn deine Mutter? Dann sagt sie, ich weiß es nicht. Und da dachte ich mir noch viel mehr, das kann nicht der Vater sein.
Ich habe versucht, die Leute finden, wer das Video gemacht hat, aber das konnte ich nicht.
Die Geschichte ging dann so weiter, dass wir hier mit unseren Kontakten haben wir versucht, vielleicht jemand zu finden, der in diesen Park geht und nach diesen Eltern Ausschau hält. Die beiden jungen Frauen haben versucht, die YouTuber über Social Media zu erreichen, haben dann verschiedene erreicht, die alle gesagt haben, sie gehen nicht mehr raus. Sie können nicht mehr in den Park und nach jemand suchen, in der Situation damals, als die Taliban Kabul eingenommen hatten. Es ist einfach viel zu gefährlich.
Als ich dann die YouTuber geschrieben, einer hat mir nur geantwortet, dass es in einem Park, das heißt Scharenau Park, neue Stadtpark. Der eine YouTuber hat gesagt, ich habe keine Zeit, ich konnte nicht, aber ich kann jemand anders sagen, dass der kann der helfen. Nach 2 Tagen hat der Junge mich angerufen, hat er gesagt, hier, ich habe deine Eltern gefunden. Es war sehr gute Zeit, sehr gutes Moment und auch sehr schwierige.
Als die beiden dann zum ersten Mal mit ihren Eltern telefonierten, fragte ich sie, was habt ihr denn geredet?
Wir haben also nichts gesagt, nur gesagt Hallo und geweint. Nur geweint. Und dann habe ich Stimme von meiner Mama geholt, meinem Bruder. Ja, meine Eltern hatten kein Handy gehabt. Und dann hat der Junge ein kleines Handy zu meinem Papa gegeben. Und war die Laden überall zu war, hat er auch dann seine SIM-Karte gegeben, weil dass wir reden könnten. Und dann hat mein Papa WhatsApp gehabt und dann durch WhatsApp haben wir uns gesehen. Natürlich nicht direkt, sondern nach 2-3 Tagen haben wir dann, die hatten kein Internet gehabt und so. Und dann haben wir dann Videos gesehen und dann haben wir ein bisschen geredet. Wie geht's euch? Wo sind wir? Die wussten nicht, dass wir hier in Deutschland sind. Als ich meine Mama gesehen habe, so ist, kannte ich meine Mama nicht, weil meine Mama hat sich sehr verändert, sehr, sehr. Sie ist krank jetzt, sehr krank. Wir versuchen jetzt, dass wir meine Mama in ein Krankenhaus bringen.
Denn das Leben auf der Flucht ohne sichere Bleibe hat Spuren hinterlassen.
2 Monate waren die obdachlos und dann haben wir Geld geschickt hier. Und dann haben wir auch gesagt, dann, ihr sollten dann eine Wohnung finden. Sehr schwer, sehr schwer.
Ich denke, die Wohnung war nicht schwer zu finden, aber wenn jemand versteckt und muss sicher sein. Wo muss das wohnen? Das war das Problem, weil bis jetzt meine Eltern immer im versteckt.
Auch wegen meinem Papa, weil mein Papa hat den Dokumente von Amerika dabei. Wenn die Taliban das erfahren, dass mein Papa da mit Amerika gearbeitet, mein Papa wurde getötet.
Inzwischen ist es gelungen, den Eltern eine einfache, aber sichere Unterkunft zu verschaffen und ihnen Geld zu senden, mit dem sie das Nötigste für ihren Alltag und Medikamente für die kranke Mutter bezahlen können.
Dieser Kontakt ist Gott sei Dank jetzt da, ja.
Hallo?
Hallo, Bale.
Bale, salam alaikum, padajan,
tschüllerin. Wir haben jetzt Kontakt, dass wir zum Beispiel zweimal oder dreimal in der Woche reden.
Auch wenn sie in ständiger Sorge um die Familie in Afghanistan sind, Mariam und Nas sind dankbar und froh, dass sie in Stuttgart in Sicherheit leben können. Ihr Ziel? Sich so schnell als möglich ein eigenständiges Leben aufzubauen. Mariam ist neben ihrer Ausbildung auch Mitarbeiterin beim Verein Kubus. Sie übersetzt, organisiert, hilft bei der Umsetzung von Projekten und bringt auch eigene Ideen ein.
Wir haben ein Projekt jetzt, dass wir diese Stadtführungen auf Afghanisch machen. Ich habe eine Idee gegeben, dass wir Frauen suchen und den in die Stadtführung bringen, dass die alles wissen, was in Stuttgart gibt. Das ist sehr gut.
Beruflich haben die Schwestern einen neuen, ehrgeizigen Plan.
Die beiden haben vor wenigen Monaten eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Kosmetikerin begonnen und sind sehr euphorisch. Und es ist einfach schön zu sehen, wie die beiden sich da hineinwerfen.
Schön die Arme, dreimal hoch und runter zwischen.
Wir wollen zusammen eine eigene Salon haben. Das war unser Traum und unser Plan.
Packen Sie Gewebe, gehen Sie richtig schön weit rein.
Du musst halt selber machen, dass du das bekommst. Sonst bekommst du halt nicht. Du musst halt lernen, studieren oder halt Ausbildung machen, irgendwas machen, dass du in Zukunft ein besseres Leben hast.
Für mich ist es so, dass die beiden ein Teil der Familie geworden sind. Natürlich auch Freunde, weil Familienmitglieder sind auch Freunde. Natürlich auch jemand, um den man sich sorgt, aber die sich auch um uns sorgen. Und ich wüsste, wenn es uns mal schlecht ginge, wüsste ich, dass die beiden, das sagen sie ja auch immer, wenn irgendwas mal wäre, wir können uns sicher sein, dass sie sind für uns da.
Was ich also mir in Zukunft wünsche, ist es halt so, dass ich halt irgendwann auf meine eigenen Füße stehen. Deswegen machen wir auch diese Ausbildung, dass wir arbeiten, Wohnung haben, kein mehr Problem. Weil bis jetzt hat die Katrin und Willi hat voll viel uns geholfen. Die beiden haben uns genug geholfen, genug. Und ich wollte das wieder zurück zu denen geben. Ich hoffe, dass irgendwann das kommt.